Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. In der Ukraine ist heute genau das passiert, was wir alle vorhergesagt bekommen haben. Die Partei des neuen Präsidenten Zelensky hat die Wahl offensichtlich gewonnen, allerdings keine absolute Mehrheit bekommen. Aber immerhin hat er eine so stabile Mehrheit, dass er vermutlich die ausreichende Gestaltungsmacht hat, die er denn haben wollte. Und genau da beginnt das Problem. Was will er denn eigentlich, sowohl der Präsident, aber auch seine Partei und die vielen neuen Menschen, die nun im Parlament sitzen? Wir werden uns zu Beginn der Sendung ausführlich genau über diese Frage informieren lassen. Dann haben wir unter anderem die weiteren Themen. Streit um mehr Geld für Verteidigung. Was passiert in der Bundesrepublik? Dann erneut Zehntausende bei Antiregierungsdemonstrationen in Hongkong und die Aufbringung des Tankers Stena an der Straße von Hormuz. Wie ist das genau abgelaufen? Darüber werden wir Sie informieren. Am Ende der Sendung wie immer der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Wir beginnen in der Ukraine. Der Kollege Florian Kellermann beobachtet das heute den ganzen Tag für uns. Er hat die Wahl gewonnen, Zelensky und seine Partei, aber die absolute Mehrheit vermutlich nicht. Was weiß man heute Abend?
Ja, so sieht's aus. Also es war ein sehr deutlicher Sieg, das zeigen die Nachwahlbefragungen. Aber es war eben kein überwältigender Sieg, was manche Umfragen vorhergesagt hatten. Die Partei liegt wohl bei ungefähr 43-44% der Stimmen. Und das betrifft dann eben die Verteilung der Sitze, die über Liste verteilt werden im ukrainischen Parlament. Das ist das Problem. Es gibt eben auch einen Teil der Sitze. Das ist nicht ganz die Hälfte, aber fast die Hälfte, die über Direktmandate verteilt werden. Und die sind von diesen Befragungen nicht erfasst. Und deswegen ist es noch spannend, wie es weitergeht heute Abend, wenn diese Wahlkreise alle ausgezählt werden.
Wie lange werden wir da ungefähr noch drauf warten müssen? Und kann sich dann was dramatisch verändern oder wird das in der Tendenz so bleiben? Was erwartet man dort?
Das wird die ganze Nacht übergehen, aber ich denke, morgen früh haben wir auf jeden Fall da ein stabiles Ergebnis. Es wird sich nichts dramatisch verändern. Ich denke, es wird bei dieser Lage bleiben, die Sie schon geschildert haben, dass Zelenskys Partei deutlich gewinnt, aber dass sie einen Koalitionspartner braucht. Da hat sie Glück in gewisser Weise, denn der Wunschpartner ist auch ins Parlament gekommen.
Was können wir denn inhaltlich erwarten? Ich habe es auch gerade gesagt, die Menschen haben große Erwartungen, die wird er erfüllen müssen. Was macht er? Weiß man das schon oder hangelt er sich da bisher immer noch so durch? Das scheint zumindest von außen so zu sein.
Ja, so ist es auch. Also er gibt die großen Ziele vor, die Korruption zu bekämpfen, den Krieg im Donetsk-Becken zu beenden. Aber er sagt eben nicht, wie er das machen will. Bisher klingt alles, was man so hört aus der Partei, auch wenn man mit den Abgeordneten, den künftigen Abgeordneten spricht danach, wir wechseln Köpfe aus, nehmen den alten korrupten Eliten ihre Macht und das genügt dann schon. Wir bringen neue Leute rein, wir sind ja jung, wir sind dynamisch. Sie sind auch tatsächlich dynamisch, es ist auch wirklich viel Enthusiasmus da vorhanden. Aber das Problem ist eben, wenn man kein Konzept hat, wie man die Institutionen ändern will, dann wird man letztendlich das Land auch nicht reformieren können und da schnell jetzt ein Programm unter Nachhaltigkeit zu erarbeiten, das ist die große Herausforderung.
Auf der anderen Seite, Sie haben das Stichwort Korruption angesprochen. Das ist ja eines der Grundprobleme in der Ukraine. Weiß man denn, ob die Menschen, die da jetzt kommen, nicht auch vielleicht da der einen oder anderen Anfechtung ausgesetzt sind?
Ja, sicher. Das sind auch welche dabei, die da ganz klar in den Fokus rücken werden. Bisher haben sich die Journalisten natürlich auf die Machthaber, die alten Regierenden gestürzt. Jetzt werden sie sich auf die Zelensky-Leute stürzen und die werden auch nicht ganz ungeschoren davon kommen. Dann, da sind auch einige dabei, die eben schon früher mit an der Macht waren. Zum Beispiel der Chef der Partei von Zelensky hat auch früher für den Oligarchen Kolomoyski gearbeitet. Aber es sind natürlich schon sehr viele neue, junge Gesichter da, bei denen man davon ausgehen muss, die sind unbescholten und die haben also keinen Dreck am Stecken. Sie sind aber natürlich auch unbedarft und wirken ein bisschen naiv. Und die Frage ist, ob sie dann nicht von den alten Kadern, den alten Seilschaften dann letztendlich doch eingemeindet quasi über den Tisch gezogen und in das System integriert werden.
Das war Florian Kellermann aus der Ukraine live. Ich bedanke mich heute Abend für diese Informationen. Sie werden uns natürlich auch morgen weiter berichten. Wir gucken in die Innenpolitik. Das Thema ist gesetzt worden durch die neue Verteidigungsministerin. Sie will die Ausgaben deutlich erhöhen für die Bundeswehr. Sie hat wieder das berühmte 2%-Ziel ins Gespräch gebracht. Das hat der amerikanische Präsident ja gefordert und fordert es weiter vehement. Das führt allerdings zu heftigen Eruptionen in der Innenpolitik. Katharina Hamburger schildert die Details.
Sie habe immer kritisiert, dass der Verteidigungshaushalt laut mittelfristiger Finanzplanung in den kommenden Jahren sinken soll, sagte Kramp-Karrenbauer der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Es sei bei der Aufstellung des Haushaltes 2020 schon ein Fortschritt im Vergleich zur ersten Planung erzielt worden. Sie werde sich nun dafür einsetzen, dass es auch mittelfristig in diese Richtung gehe. Die Verteidigungsministerin verwies dabei auf das 2%-Ziel der NATO. Dass man dies nicht von heute auf morgen erreiche, sei klar. Dass man aber den Weg dorthin gehen müsse, sei genauso klar. Der Koalitionspartner SPD ist wenig begeistert von dieser Forderung.
Es ist schon wirklich erstaunlich, dass es nur wenige Stunden dauert, bis Frau Kramp-Karrenbauer versucht, jetzt populistische Überschriften zu produzieren,
sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil unserem Hauptstadtstudio. Die neue Verteidigungsministerin habe eine große Aufgabe übernommen.
Da geht es um Nachwuchsgewinnung, da geht es um das Chaos in der Beschaffung, da geht es auch um die Motivation der Truppe und um die Berateraffäre, die Frau von der Leyen ja hinterlassen hat. Da muss jetzt ganz viel Sacharbeit passieren. Aber die Frage, ob wir die Verteidigungsausgaben massiv erhöhen und Herrn Trump damit einen Gefallen tun, die haben wir nun wirklich in der Koalition zigmal diskutiert und sie ist geklärt. Eine Aufrüstung à la Trump wird es mit der SPD nicht geben.
So SPD-Generalsekretär Klingbeil. Zumindest indirekt geht die neue Verteidigungsministerin in dem Interview in einer Sache auf Distanz zu ihrer Vorgängerin Ursula von der Leyen. Diese hatte 2017, nachdem mehrere Fälle von Rechtsextremismus in der Truppe bekannt geworden waren, unter anderem der Fall des Soldaten Franco A., in einem Interview gesagt, die Bundeswehr habe ein Haltungsproblem und sie habe offensichtlich eine Führungsschwäche auf verschiedenen Ebenen. Zudem sprach sie von falsch verstandenem Chorgeist. Später hat sich von der Leyen dafür entschuldigt. Darauf angesprochen, sagte Kramp-Karrenbauer, es gebe keinen Generalverdacht gegen die Soldaten. Die Männer und Frauen der Bundeswehr setzen Leib und Leben aufs Spiel. Wenn sie bereit seien, für dieses Land solche Gefahren auf sich zu nehmen, dann hätten sie Vertrauen und Unterstützung verdient. Das hieße allerdings nicht, dass nicht genau hingeschaut werde, wo etwas kritisch aufgearbeitet werden müsse. SPD-Generalsekretär Klingbeil sagte dazu unserem Hauptstadtstudio, es sei kein Geheimnis, dass das Verhältnis zwischen von der Leyen und der Truppe zerrüttet gewesen sei. Vertrauen müsse wiederhergestellt werden.
Es ist richtig, dass es Entwicklungen in der Bundeswehr gab, die nicht sein dürfen, wo auch genau hingeschaut werden muss, wo aufgeklärt werden muss, wo auch Fehlentwicklungen korrigiert werden müssen. Das ist eine Aufgabe politischer Führung, aber dass die Truppe unter Generalverdacht gestellt wurde, dass viele vernünftige Demokratinnen und Demokraten, die ja unter den Soldatinnen und Soldaten auch sind, dass die unter Pauschalverdacht gestellt wurden, das war eine absolut falsche Entwicklung.
Es sei richtig, dass von der Leyen sich dafür entschuldigt habe, so Klingbeil weiter.
Aber natürlich war das Vertrauen zu diesem Zeitpunkt zerrüttet. Also Frau Kramp-Karrenbauer wird ihre ganze politische Aufgabe darin haben, mit der Truppe vernünftig umzugehen. Und das ist eine große Herausforderung, die sie hat. Die Probleme sind nicht kleiner geworden in den letzten Jahren.
Um Extremismus in der Bundeswehr zu bekämpfen, gab es bereits Veränderungen. So ist seit dem 1. Juli 2017 eine einfache Sicherheitsüberprüfung für jeden Soldaten und jede Soldatin vor Dienstantritt durch den militärischen Abschirmdienst vorgesehen. Laut Funke Mediengruppe hat der MAD seitdem bis Juni dieses Jahres 43.775 Bewerberinnen und Bewerber überprüft. 63 von ihnen wurden laut Bericht wegen Sicherheitsbedenken abgewiesen. Ein Drittel von ihnen, 21, seien Neonazis und sogenannte Reichsbürger. 12 von ihnen wurden als Islamisten eingestuft, 2 als Linksextremisten. Zudem seien mehrere Straftäter und sogenannte Gewaltbereite abgewiesen worden.
Das war der Bericht von Katharina Hamberger. Wir schauen nach Pakistan. Dort hat es im Zuge der Kommunalwahl wieder heftige Anschläge gegeben. Mehrere Menschen sind getötet worden, viele sind verletzt worden. Und dann natürlich wie immer die Taliban haben sich bekannt. Weitere Einzelheiten von Bernd Musch-Borowska.
Unbekannte hatten zunächst einen Kontrollposten der Polizei in der Stadt Dera Ismail Khan angegriffen und mehrere Polizisten getötet, hieß es. Als dann ein Krankenwagen die Opfer zu einem Krankenhaus brachte, sprengte sich dort eine Selbstmordattentäterin in die Luft. Bei dieser Explosion seien weitere Menschen getötet worden. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen wurde der Anschlag von einer jungen Frau ausgeführt, sagte der zuständige Polizeikommandeur Salim Riaz Khan einem Reporter der Nachrichtenagentur AP. Der Selbstmordanschlag passierte in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus. Wir haben Körperteile des Selbstmordattentäters gefunden und es sieht danach aus, dass es eine Frau war. Wir müssen das aber noch durch forensische Untersuchungen bestätigen lassen. Medienberichten zufolge übernahmen die pakistanischen Taliban die Verantwortung für den Doppelanschlag. Sie sprachen in ihrer Erklärung aber von einem männlichen Märtyrer. Erstmals in der 71-jährigen Geschichte Pakistans wurden gestern in den unsicheren Stammesgebieten im Nordwesten des Landes Vertreter für ein Provinzparlament gewählt. Die Gebiete entlang der afghanischen Grenze, in denen jahrelang islamistische Extremisten Unterschlupf gefunden hatten, waren erst im vergangenen Jahr mit einer Verfassungsänderung in die Nachbarprovinz Paiwar Pakhtunkhwa eingegliedert worden. 285 Kandidaten haben sich für die 16 Sitze im Provinzparlament beworben. Fast 35.000 Sicherheitskräfte waren zur Sicherung der Wahlen abgestellt. In die Stammesgebiete hatten sich lange Jahre Kämpfer der Terrororganisation Al-Qaida sowie pakistanische und afghanische Taliban zurückgezogen. Das pakistanische Militär brauchte mehr als ein Jahrzehnt und mehrere Offensiven, um die Kontrolle über die Region zurückzugewinnen. Viele Extremisten wurden vertrieben oder getötet. Millionen Einwohner der Region wurden zu sogenannten Binnenflüchtlingen im eigenen Land. Die ersten Wahlen in der Region lösten unter den Bewohnern vorsichtigen Optimismus aus. Im Fernsehen wurden lange Warteschlangen vor Wahllokalen gezeigt. Es wurde erwartet, dass die regierende pakistanische Bewegung für Gerechtigkeit von Premierminister Imran Khan einen großen Teil der Sitze gewinnt. Auch die sogenannte Bewegung für den Schutz der Paschtunen hatte Kandidaten aufgestellt. Die Volksgruppe der Paschtunen fühlt sich von der pakistanischen Regierung und den Sicherheitskräften drangsaliert. In der Region gibt es zahlreiche Kontrollposten. Immer wieder werden Ausgangssperren verhängt. Die meisten Taliban und ihre Anführer sind Paschtunen.
Das war der Bericht von Bernd Musch-Borowska. Wir schauen nach Hongkong. Dort gibt es weiter Demonstrationen, und zwar ganz unterschiedliche. Gestern waren diejenigen dran, die die Regierung unterstützen oder genau genommen von der Regierung gebeten worden sind zu demonstrieren. Heute waren dann wieder die Regierungsgegner. Da gibt es allerdings inzwischen auch mehr als ein Lager, nämlich solche, die auch gelegentlich mit Gewalt demonstrieren. Benjamin Eisel.
Am späten Abend ist es in Hongkong zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen, die mit einem Großaufgebot im Einsatz ist. Die Polizisten setzten Tränengas ein, um die Demonstranten auseinanderzutreiben. Diese warfen Gegenstände in Richtung Polizei, wie lokale Medien berichten. Bis zum späten Abend verliefen die Demos in der chinesischen Sonderverwaltungszone weitgehend friedlich. Bei extrem schwülem Wetter mit Temperaturen um die 30 Grad sind viele Hongkonger auf die Straße gegangen. Die meisten Demonstrantinnen und Demonstranten in Schwarz gekleidet. Mit Plakaten und Sprechchören zogen sie durch die Hongkonger Innenstadt. Die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz, viele Polizisten mit Schlagstöcken und Helmen ausgestattet. Am Rande von Demonstrationen ist es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Ausschreitungen gekommen. Die Lage ist angespannt. Auch deswegen hat die Polizei die geplante Marschroute verkürzt. Sie wollte verhindern, dass der Demonstrationszug am Hongkonger Parlament vorbeizieht, das vor 3 Wochen von Aktivisten gestürmt wurde. Doch viele Demonstranten haben sich nicht an die Vorgaben gehalten und zogen einfach weiter. Zum Teil blockierten sie auch Straßen. Viele, hauptsächlich junge Demonstranten, sind frustriert.
You can see so many people come here on the street and on every weekend, and the government still do not answer for what we ask. So we need to stand for what we want and keep going on. Because we are Hongkongers, we love our homes, so we need to fight.
Jedes Wochenende gehen so viele Menschen auf die Straße und die Regierung reagiert nicht, so dieser 25-jährige Demonstrant. Wir müssen weiterkämpfen, denn wir Hongkonger lieben unsere Heimat. Die Forderungen der Demonstranten: mehr Demokratie in Hongkong. Der Einfluss der Staats- und Parteiführung in Peking, in der chinesischen Sonderverwaltungszone, solle weniger werden. Außerdem fordern die Demonstranten den Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam und anderen führenden Hongkonger Politikern. Und sie wollen, dass das umstrittene Auslieferungsgesetz formell komplett zurückgezogen wird. Weil die Polizei in den vergangenen Wochen zum Teil extrem hart gegen die Demonstranten vorging, ist eine weitere Forderung ein unabhängiger Untersuchungsausschuss. Dieser soll klären, ob der Einsatz von Knüppeln, Gummigeschossen und Tränengas verhältnismäßig war.
Benjamin Eisel berichtete aus Hongkong. Die Japaner hatten die Wahl und sie haben gewählt, allerdings mit einer extrem niedrigen Wahlbeteiligung. Und dann Regierungschef Abe respektive seine Partei, sie haben die Wahl gewonnen, aber möglicherweise keine 2/3 Mehrheit bekommen. Katrin Erdmann.
Der Sieg im japanischen Oberhaus ist dem rechtskonservativen Regierungs- und Parteichef Shinzo Abe sicher. Gemeinsam mit dem Koalitionspartner Kumeito, der Buddhistenpartei, haben die Liberaldemokraten eine satte Mehrheit in der Kammer. Um eine Zweidrittelmehrheit zu erreichen, benötigen sie jedoch die Unterstützung einer weiteren Partei, die jedoch nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders NHK als sicher gilt. Die Zweidrittelmehrheit braucht der Regierungschef, um sein wichtigstes Ziel, die pazifistische Verfassung abzuschaffen, voranzutreiben. Im Unterhaus hat die Koalition bereits die nötige Mehrheit. Eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern ist Voraussetzung für ein Referendum. Die Mehrheit der Japaner steht einem stärkeren militärischen Engagement jedoch kritisch gegenüber. Kritisch bis gleichgültig sind sie auch gegenüber Regierungschef Shinzo Abe. Das hatten Umfragen im Vorfeld gezeigt. Die Wahlbeteiligung lag nach den letzten Angaben japanischer Medien noch unter der vom letzten Mal und damit unter 32%. Erleichtert hat den Wahlsieg die völlig zersplitterte und schwache Opposition. Die Regierung muss nach der Wahl zügig zwei Projekte umsetzen: die mehrfach verschobene Erhöhung der Mehrwertsteuer von 8% auf 10% und eine Reform des Sozialversicherungssystems.
Katrin Erdmann berichtete. Die Lage zwischen Großbritannien und dem Iran hat sich überhaupt nicht entspannt. Ganz im Gegenteil. Die Briten haben inzwischen eine harte Reaktion angekündigt, oder genau, sie haben für morgen eine Reaktion angekündigt. Ob es wirklich hart werden wird, das bezweifeln viele, weil die Optionen fehlen. Die Lage heute, die Entwicklung, Imke Köhler.
This is BBC News, headlines at 6. Iran hoists its flag on the masthead of the captured UK-registered tanker in the Gulf.
Der Iran hat auf dem Tanker Stena Impero seine Flagge gehisst. Eine der letzten Fortschreibungen in der aktuellen Krise. Rückblick. Am Freitagabend kommen die ersten Meldungen. In der Straße von Hormuz haben die iranischen Revolutionsgarden einen britischen Tanker gestoppt. Es ist, wie sich herausstellt, die Stena Impero, die unter britischer Flagge fährt. Dem Iran zufolge hat sie gegen internationale Vorschriften verstoßen. Später heißt es, der Tanker habe ein Fischerboot gerammt, dann aber nicht auf dessen Notruf reagiert. Die Stena Impero, die eigentlich nach Saudi-Arabien unterwegs war, fährt nun Richtung Iran. Dann die Meldung, dass ein zweiter Tanker gestoppt wurde. In London kommt der Nationale Sicherheitsrat zusammen. Außenminister Hunt kündigt eine robuste Reaktion an und ergänzt:
We are absolutely clear that if this situation is not resolved quickly, there will be serious consequences.
Wenn der Iran nicht schnell für Entspannung sorge, würde das ernste Konsequenzen haben, so der Außenminister. Dennoch, Hunt setzt zunächst auf Diplomatie, kann aber seinen iranischen Amtskollegen Zarif nicht erreichen. Nachdem die beiden endlich am Telefon miteinander gesprochen haben, zeigt sich Hunt extrem enttäuscht. Allerdings wird jetzt langsam klar, worum es dem Iran eigentlich geht.
It's clear from talking to him and also statements made by Iran that they see this as a tit-for-tat situation following Grace One being detained in Gibraltar.
Der Iran sieht seine Aktion als Vergeltung an, als Vergeltung für die Festsetzung des Tankers Grace One in Gibraltar. Die Behörden in Gibraltar hatten den Tanker Anfang des Monats an die Kette gelegt, weil der Verdacht bestand, dass er iranisches Öl nach Syrien bringen würde. Hunt verweist auf die Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens. Der iranische Außenminister glaubt allerdings, dass die USA hinter dieser Aktion stecken und wirft Großbritannien via Twitter vor, Komplize des, so wörtlich, US-Wirtschaftsterrorismus zu sein. Den zweiten aufgebrachten Tanker in der Straße von Hormuz geben die iranischen Kräfte nach wenigen Stunden wieder frei. Die Stena Impero aber wird im iranischen Hafen Bandar Abbas festgesetzt. Dann taucht Filmmaterial auf. Es zeigt, was am Freitag in der Straße von Hormuz passiert ist. Man sieht maskierte Männer, die sich von einem Hubschrauber aus auf den Tanker Stena Impero abseilen. Veröffentlicht hat das Material die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur Fars News Agency. Gestern dann wurden Teile des Funkverkehrs veröffentlicht, der stattgefunden hat, kurz bevor die Stena Impero gezwungen wurde, ihren Kurs zu ändern.
You are ordered to change your course to 360.
Sie werden angewiesen, ihren Kurs zu ändern auf 360, 360 Grad, sofort. Wenn Sie gehorchen, wird Ihnen nichts passieren.
If you obey, you will be safe.
Auf den Funkspruch der Iraner, der der Stena Impero gilt, reagiert das britische Kriegsschiff HMS Montrose.
You must not impair, impede, obstruct or hamper.
Sie dürfen die Fahrt der Stena Impero nicht beeinträchtigen, beeinflussen, blockieren oder behindern. Bestätigen Sie bitte, dass Sie nicht vorhaben, internationales Recht zu brechen.
To violate international law.
Das Kriegsschiff ist aber zu weit weg, um die Aufbringung des Tankers zu verhindern. Nach diesen Vorfällen hat die britische Regierung britischen Schiffen geraten, die Straße von Hormus vorerst nicht mehr zu befahren. Zudem hat sie das iranische Vorgehen in einem Schreiben an den UN-Sicherheitsrat als illegalen Eingriff in das Völkerrecht verurteilt.
Das war Imke Köhler. Wir werden Sie dann natürlich auch weiter auf dem Laufenden halten, wie sich die Situation entwickelt. Inzwischen schauen wir nach Portugal. Es gibt Anlass, denn die Waldbrände breiten sich aus und die Behörden haben allergrößte Mühe, die Waldbrände einzudämmen. Es hat viele, viele Verletzte gegeben, auch Schwerverletzte. Oliver Neuroth ist unser Berichterstatter.
Bei den meisten handelt es sich um Leichtverletzte. Sie werden wegen Rauchvergiftungen behandelt. Darunter sind 8 Feuerwehrleute. Ein Anwohner soll sich wegen Verbrennungen in Lebensgefahr befinden. Das größte Feuer wütet in der Nähe von Vila de Rei in der Mitte Portugals. Es ist das Gebiet, in dem vor 2 Jahren 64 Menschen bei verheerenden Waldbränden ums Leben kamen. Die Feuerfront ist etwa 25 Kilometer breit, die Gegend schwer zugänglich. Mehr als 1200 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen. Im Einsatz sind auch 14 Löschflugzeuge und Hubschrauber. Nach Behördenangaben sind 85% des Feuers unter Kontrolle. Ortschaften seien nicht in Gefahr. Rund 8500 Hektar Wald sind seit gestern abgebrannt. Das Wetter scheint sich ungünstig für die Einsatzkräfte zu entwickeln. Starker Wind facht die Flammen immer wieder an. Die Temperaturen liegen bei über 30 Grad und sollen in den nächsten Tagen auch nicht sinken. In der Region stehen vor allem Eukalyptusbäume. Sie brennen schnell, auch weil ihre Blätter leicht ölig sind. Die portugiesische Polizei geht in Vila de Rei von Brandstiftung aus, weil an 5 verschiedenen Punkten fast zeitgleich Feuer ausbrachen. Die Beamten haben inzwischen einen Verdächtigen festgenommen.
Das war Oliver Neuroth. Jetzt kommen wir zum Blick in die Kommentarspalten von morgen. Die Kollegin Ursula Kissel hat sich schlau gemacht. Bitte schön.
Ja, und einige Kommentatoren beschäftigen sich bereits mit dem Ausgang der vorgezogenen Parlamentswahlen in der Ukraine. Die von Präsident Selenskyj neu gegründete Partei Diener des Volkes ist Prognosen zufolge stärkste Kraft geworden. Die Süddeutsche Zeitung bemerkt, ein Präsidentenamt allein reicht für die Zeitenwende nicht aus. Um die Ukraine umzukrempeln, braucht Selenskyj auch eine kraftvolle Machtbasis im Parlament. Die sollte ihm die Wahl nun verschafft haben. Bei allem Erfolg für das Selenskyj-Lager birgt die Abstimmung auch ein Risiko. Derart hoch sind die Erwartungen, dass neuerliche Enttäuschungen kaum ausbleiben werden. Der Weg ist frei, heißt es im Berliner Tagesspiegel. Selenskyj erwartet eine bequeme Mehrheit im ukrainischen Parlament. Nach 3 Jahrzehnten voller Fehlstarts auf dem Weg zur Demokratie, von Revolutionen, von immer wieder abgebrochenen Reformen und unsäglicher Korruption, setzten die Wähler der Ukraine auf Risiko. Denn sie kennen diesen Präsidenten gar nicht wirklich. Die Badische Zeitung aus Freiburg unterstreicht, Selenskyj ist ja nicht nur politisch unerfahren, er hat auch nur Allgemeines verbreitet. Die Korruption wolle er bekämpfen und vor allem den Krieg im Donbass beenden. Aber wie soll das funktionieren, wenn der russische Präsident Putin kein Interesse daran haben sollte, die Lage in der Ostukraine zu deeskalieren? Das Experiment Selenskyj kann trotz allem gut gehen. Wer jedoch allein die ganze politische Macht in Händen hält, hat eben auch die Macht, diese zu missbrauchen. Es wäre in der Ukraine leider nicht das erste Mal. Nun zu den Spannungen am Golf. Die Tageszeitung kurz Taz überlegt mit Blick auf die Iraner, die einen britischen Tanker festgesetzt haben. Sie dürften sehr genau im Blick haben, wie weit sie mit ihren Provokationen in der Straße von Hormus gehen und sich dabei durchaus im Klaren sein, dass sie mit Streichhölzern neben einem Pulverfass spielen. Die neue Osnabrücker Zeitung stellt fest, das Atomabkommen mit dem Iran hatte für relative Ruhe gesorgt. Seit der einseitigen Aufkündigung durch Trump und der Verhängung der Sanktionen dreht sich die Spirale von Provokation und Aggression wieder. Nun ins Inland und zur Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, die deutlich höhere Rüstungsausgaben fordert. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle kommentiert, zweifellos ist es politisch geboten, die Bundeswehr zu Missionen wie heute in Mali und vielleicht eines Tages in der Straße von Hormus zu befähigen. Deutschland kann und sollte sich seiner Verantwortung für internationale Sicherheit und Stabilität nicht völlig entziehen. Doch dafür reichen die heutigen Finanzmittel aus, eigentlich. Die Nürnberger Nachrichten heben hervor, wohl wahr, bei der Truppe kommt zu wenig Geld an für die vielen Aufgaben, die sie stemmen soll. Das hat aber möglicherweise weniger mit der Höhe des Etats zu tun, als vielmehr mit der ungeklärten Frage, ob die Bundeswehr nun Landesverteidigung oder internationale Kampfeinsätze können soll. Darauf hätte die Ministerin zuerst Antwort geben und dann das nötige Geld fordern sollen.
Dankeschön, das war Ursula Kissel, das war der Tag, die Welt, so wie wir sie heute gesehen haben. Wir halten Sie natürlich weiter auf dem Laufenden, morgen ab 5 Uhr, die Kollegin Sandra Schulz, unter anderem 7.15 Uhr mit Jürgen Hart zu der Sache am Golf. Mein Name ist Jürgen Zurheit und ich sage auf bald und tschüss.